Heute lese ich aus der Neue Peterwahl NS 04 von Willibald Alexis, Miles Weatherhill, England, Mord, 1868. Der Vikar Plow in dem Städtchen Trimorden, nicht weit von Manchester, kehrte am Abend des 2. März 1868 gegen 21:30 Uhr von einem Spaziergange in seine isoliert gelegene Wohnung zurück, aß zu Abend und läutete dann zur häuslichen Abendandacht. Die Kindermagd Jane Smith, welche zuerst in das Zimmer kam, teilte ihm mit, dass sie an der Hintertür des Hauses ein verdächtiges Geräusch gehört habe. Plow begab sich an diese Tür, fand dieselbe unverschlossen, konnte sie aber nicht öffnen, da sie irgendwie von außen zugehalten wurde. Er ging also durch die vordere Haustür und um das Haus. Wenige Schritte von der Hintertür im Hofe stand ein junger Leinweber, Miles Weatherhill, der Geliebte einer früheren Dienstmagd der Plowschen Eheleute, Sarah Bell, welche dieser Liebschaft wegen den Dienst bei Plows hatte verlassen müssen. »Ich redete ihn an«, so schildert Plow selbst den Hergang, »weiß aber nicht mehr, was ich zu ihm sagte. Ich glaube, ich fragte, was er dort wolle. Er trat, ohne zu antworten, wenige Schritte näher, hielt eine Pistole etwa auf halbe Armeslänge gegen meinen Kopf und drückte ab. Das Zündhütchen explodierte, der Schuss ging aber nicht los. Ich fasste ihn nun am Halse, da brachte er, ich weiß nicht woher, eine Axt zum Vorschein und schlug mir auf den Kopf, ich glaube zweimal. Doch kann ich dies nicht beschwören. Ich hielt ihn so fest, ich konnte, während mir das Blut über das Gesicht strömte und schrie, »Mord!« Ich war halb betäubt. Wir kamen ringend an die Hintertür, welche verschlossen war, von innen geöffnet wurde und durch dieselbe in den Flur, wo er mich wieder mehrmals mit der Axt auf den Kopf schlug. Meine drei Mägde, Jane Smith, Elizabeth Spikes und Mary Hodgson, waren im Hausflur. Jane Smith kam mir zur Hilfe und hielt Weatherhill fest, sie schrie auch, ich weiß aber nicht was. Er zog eine andere Pistole hervor, setzte sie an mein Ohr und drückte ab. Sie versagte jedoch wieder, und ich hielt sie fest und rang sie ihm aus der Hand. Dann schlug er Jane Smith 3 oder 4-mal mit der Axt auf den Kopf. Ich sah, wie sie mit Blut überströmt in die Knie sank, die Hände wie betend erhob und ausrief, »Gnade!« Ich fühlte, dass ich im Begriff war, ohnmächtig zu werden, lief aus der Vordertür über den Hof nach dem Hause des Organisten Greenwood und wurde von Weatherhill noch über den Hof verfolgt. Er schoss auch noch 1 oder 2-mal nach mir. Es scheint fast, als hätte Mr. Plow sich bei seinem Zustande wohl leicht denkbar hierin geirrt. Jedenfalls finden wir Weatherhill gleich darauf wieder im Hause. Die unglückliche Jane Smith unter dem wiederholten Ausrufe »Wo ist meine Sarah?« verfolgend. Sie flüchtet in das Speisezimmer und stemmt sich so fest sie kann mit den Füßen gegen die Tür. Weatherhill dringt dennoch ein und zwängt nach einer anderen Angabe den Arm zwischen die Tür und den Türpfosten hindurch und schießt auf Jane Smith, die alsbald mit zerschmettertem Kopfe entseelt zu Boden stürzt. Die beiden anderen Mägde haben sich inzwischen nach ihren schwachen Kräften an dem Kampfe gegen den Wütenden beteiligt. Elizabeth Spikes hatte ihn schon während des Ringens mit Mr. Plow bei den Haaren zurückzureißen versucht, Mary Hodgson ihm die Axt aus der Hand gewunden. Er scheint eine ernstliche Abwehr gegen beide nicht für nötig gehalten und noch weniger irgendwelche Feindseligkeiten gegen sie unternommen zu haben, sondern geht, nachdem er sich vergeblich nach der Axt umgesehen hat, in die Küche, bewaffnet sich mit einem Schüreisen, ladet seine Pistole wieder und stürmt nun die Treppe hinauf nach dem Schlafzimmer der Mrs. Plow, welche ganz vor kurzem entbunden hat. Vergeblich stemmt deren Wärterin Margaret Ball sich mit den Füßen gegen die Tür. Weatherhill stößt sie mit den Worten zurück, »Lassen Sie mich hinein, ich werde Ihnen nichts tun!« Margaret entgegnet, »Die Person, die Sie suchen, ist unten. Wollen Sie mit mir kommen?« »Ich habe Sie gesehen«, erwidert er. Beide sehen einander an. Die Wärterin bittet ihn, dem neugeborenen Kinde nichts zu tun. Da hört sie an die vordere Haustür klopfen und eilt hinunter, um zu öffnen. Nun versucht der Mörder, die Stubentür zu schließen. Dies gelingt ihm jedoch nicht. Er zündet ein Licht an und tritt an das Bett. Mrs. Plow hat sich unter die Bettdecke versteckt. Sie fühlt, wie er versucht, sie von ihrem Kopfe wegzureißen, Sie widersteht aber mit der Kraft der Verzweiflung, und so tritt er an das Fußende des Bettes, schiebt die Wiege auf die Seite, in welcher das kleine Kind schläft, hebt die Bettdecken am Fußende auf und schießt auf das Bett, ohne jedoch Mrs. Plow zu treffen. Diese springt aus dem Bett und eilt der Tür zu. Da ihr Weatherhill jedoch zuvorkommt, flüchtet sie in einen Winkel zwischen Bett und Wand und sucht ihr Gesicht mit vorgehaltenen Händen gegen die Schläge mit dem Schüreisen, die Weatherhill nun gegen sie führt, zu schützen, lässt die Arme jedoch endlich vor Schmerz sinken und erhält nun einen furchtbaren Schlag ins Gesicht. Dennoch behält sie so viel Geistesgegenwart, von diesem Augenblicke an ganz still zu liegen, so daß der Mörder sie für tot hielt. Wenigstens schlug er nicht weiter auf sie ein. Margaret Ball hatte mittlerweile die Vordertür des Hauses verschlossen und den Schlüssel nicht im Schlosse gefunden. Sie eilte an die Hintertür, welche ebenfalls verschlossen war, in der der Schlüssel aber steckte, öffnete dieselbe und führte die von Mr. Plow und einer der Mägde zur Hilfe gerufenen Personen in das Schlafzimmer hinauf. Ohne jeden Widerstand lässt der Mörder sich festnehmen und hinabführen. Unter denen, die zuerst zu Hilfe geeilt waren, befand sich ein Jurist, Solicitor Eastwood. Dieser erklärt, er habe geglaubt, Weatherhill müsse wahnsinnig oder betrunken sein und ihn deshalb sorgfältig geprüft. Aber sein ganzes Benehmen und seine Reden seien völlig vernünftig und frei von jeder Spur geistiger Aufgeregtheit gewesen. Die Magd Mary Hodgson rief ihm zu, ob er wisse, dass Jane Smith tot sei. »Ja«, sagte er, »sie hat zwei Kugeln im Leibe. Jede Pistole war mit zwei Kugeln geladen.« Er äußerte, es müssten sich vier Pistolen vorfinden. In der Tat fand man zwei vor dem Hause, die er dort wahrscheinlich während des Ringens mit Mr. Plow verloren hatte. Eine hatte dieser ihm entrissen, und mit der vierten hatte er Jane Smith erschossen und auf Mrs. Plow gefeuert, in deren Bett zwei Kugeln lagen. Er wurde von einem herbeigerufenen Polizeibeamten durchsucht, und dieser fand etwas über 15 Schilling bei ihm. Er bat, die Summe zu notieren und das Geld seiner Mutter zuzustellen, derselben auch so schonend als möglich zu erzählen, was er getan habe. Dann zog er eine Tabakspfeife aus der Tasche, fing an zu rauchen, indem er bemerkte, es werde ja wohl seine letzte Pfeife sein. Eastwood fand eine Fotografie von Sarah Bell in seiner Tasche. »Herr Eastwood«, äußerte er, »lassen Sie mich mit dem Bilde in der Hand sterben, da ich doch dafür hängen muss.« Er zeigte keine Spur von Reue. Ein Zeuge fragte ihn wie Mary Hodgson, ob er wisse, dass die Smith tot sei. Er entgegnete, »Ja, und so würden es noch zwei mehr sein, wären die verdammten Pistolen nicht gewesen.« Zu wiederholten Malen äußerte er, man brauche ihn nicht festzuhalten. Er werde weder fortlaufen noch irgendjemand etwas zuleide tun, der ihm nichts getan habe, und seinen inzwischen hinzugekommenen Lehrer redete er an, »Ich war einst Ihr Schüler, Herr Gladdell. Sie hielten mich für einen guten Grammatiker, aber Sie dachten wohl nicht, dass ich zu so etwas kommen könnte?« Die Ärzte fanden Mrs. Plow in sehr bedenklichem Zustande. Das Nasenbein war zerschmettert, sie hatte verschiedene schwere Kopfwunden. Mr. Plow hatte an Vorder- und Hinterkopf mehrere tiefe Wunden. Das linke Ohr war von oben bis unten gespalten. An der Leiche von Jane Smith fand man außer den Schuss- und Hiebwunden, welche sie auf der Stelle getötet hatten, die linke Hand durch einen Axthieb fast völlig vom Arme getrennt. Aus der Verhandlung, die am 6. März vor dem Gericht zu Tremorden gehalten ward, ist Folgendes hervorzuheben. Miles Weatherhill war etwa 23 Jahre alt, lebte im Hause seiner Mutter und war in Tremorden als im besten Rufe stehender ordentlicher und fleißiger junger Mann bekannt. Anfang 1867 scheint er Sarah Bell, die damals 17 Jahre alt war, schon seit einiger Zeit als Hausmagd bei Mr. Plow im Dienst stand und von unserem Berichterstatter als ein sehr interessantes, gut aussehendes Mädchen geschildert wird, kennengelernt zu haben. Wie Mr. Plow bekundet, begab er sich alsbald zu diesem, dessen Predigten und Sonntagsunterricht er zu besuchen pflegte, und bat um Erlaubnis, Sarah besuchen zu dürfen. Mr. Plow lobte ihn wegen der Aufrichtigkeit, die er ihm gegenüber an den Tag legte, verbot aber allen Verkehr zwischen ihm und Sarah, weil letztere noch zu jung sei und er überhaupt eine so weit aussehende Liebschaft nicht dulden werde. Zugleich nahm er Sarah das Versprechen ab, nicht mit Weatherhill zu reden. Der Erfolg war der gewöhnliche. Die Liebenden sahen sich heimlich, und Weatherhill besuchte Sarah selbst im Plowschen Hause. Diese wurde verraten, anscheinend durch Jane Smith, und Mr. Plow kündigte im November 1867 Sarah den Dienst. Hierauf hatte er eine Unterredung mit Weatherhill, in welcher dieser ihm heftige Vorwürfe machte, dass er den guten Ruf seiner Geliebten untergraben und sie brotlos gemacht habe, und geradezu erklärte, er werde ins Haus kommen, es möge dies Mr. Plow gefallen oder nicht, er werde sich in Betreff Sarahs rächen. Mr. Plow hat ihn seit Februar 1868 nicht mehr in der Nähe seines Hauses gesehen. Doch wurde ihm einmal ein Fenster mit einem Steine eingeworfen, Pistolen in der Nähe abgefeuert und gegen die Hintertür mit Schrot geschossen. Nachdem Mr. Plow diese Tatsachen bekundet hatte, stellte der Angeklagte eine Art von Kreuzverhör mit ihm an, welches wir hier wörtlich wiedergeben. Angeklagter:
Ich möchte wissen, warum Sie mir eine abschlägige Antwort gaben, nachdem ich in ehrenhafter Weise zu Ihnen gekommen war und Sie wussten, dass ich ehrenhafte Absichten hatte.
Ich sagte es schon, weil das Mädchen zu jung war.
Warum schlugen Sie es mir ab, da doch Ihre Eltern nichts dagegen hatten?
Damals wusste das Mädchen wenig von Ihnen, bekümmerte sich nicht um Sie, und Sie waren ihr ganz gleichgültig.
Sollten Sie sich darin nicht geirrt haben?
Meine Frau hat mir so gesagt.
Würde sie nachher mit mir umgegangen sein, wenn ich ihr gleichgültig gewesen wäre?
Darin bestand in meinen Augen das Sündhafte, dass sie mit ihnen verkehrte, obschon sie ihr gleichgültig waren. Sarah sagte, sie wünsche nicht, dass die Sache Fortgang habe, und wir wussten nicht, dass sie Fortgang hatte, bis einen Monat vor ihrer Entlassung, sondern bildeten uns ein, seit 6 Monaten sei alles zu Ende.
Sagten sie nicht einmal, sie sei ein sehr zuverlässiges Mädchen?
Ja, sehr zuverlässig. Sagten Sie nicht, nachdem sie fortgezogen war, Sie hätten ihr gemisstraut?
Ja.
Haben Sie nicht eines Sonntags nachmittags gesagt, ich lästere Gott jedes Mal, wenn ich in die Kirche gehe? Weigerten Sie sich nicht gleichzeitig, das Lesezimmer zu öffnen, aus Furcht, ich könne hineinkommen? Und sagten Sie nicht, es wäre Ihnen lieber, ich hielte mich von der Kirche fern, als dass ich hineinginge? Ob ich gerade von Gotteslästern gesprochen, weiß ich nicht. Das Lesezimmer zu öffnen habe ich, so viel mir erinnerlich, mich nicht geweigert, und ich glaube, dass ich gesagt habe, es wäre mir lieber, wenn Sie der Kirche fernblieben.
Ich dächte, Sie hätten das alles gesagt. Erinnern Sie sich genau, dass ich sagte, ich wolle mich an Ihnen rächen?
Nein, Sie sagten, an Ihrer Magd.
Sagte ich wolle mich an Ihnen oder an Ihrer Magd rächen?
Mir schwebt vor, als hätten Sie von meiner Magd gesprochen.
Glauben Sie, dass ich Ihr Fenster eingeworfen habe?
Das kann ich nicht sagen.
Ich weiß davon nichts. Wissen Sie, ob Ihre Frau gesagt hat, Sarah will keinen Weber haben?
Ich weiß nichts davon. Es ist aber sehr unwahrscheinlich.
Glauben Sie, Mr. Plow, dass meine Absichten auf das Mädchen ehrenhaft waren?
Ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln.
Ist Sarah von Ihnen oder Mrs. Plow ausgescholten worden?
Einmal von mir. Ich habe ihr einen Verweis erteilt.
Haben Sie jemals verächtlich über mich zu ihr gesprochen?
Ich sprach mit ihr nur einmal über Sie, und diese Unterredung führte zu ihrer Entlassung.
Glauben Sie nicht, dass sie mich liebte, da sie ihre Stellung aufgab?
Sie hatte keine Wahl, sie musste fort.
Gaben Sie ihr nicht eine Woche Bedenkzeit, ehe Sie ihr kündigten?
Nicht, dass ich wüsste. Die Sache war zu dringend, als dass es mir wahrscheinlich wäre, dass ich so gesagt hätte.
Mrs. Plow ist zu leidend, als dass sie vernommen werden könnte. Der wesentliche Inhalt der anderen Zeugenaussagen ist schon mitgeteilt. Es ist nur noch zu erwähnen, dass der Angeklagte die Äußerung
»Wenn die verdammten Pistolen nicht gewesen wären, wären es noch 2 mehr gewesen«
wenigstens so weit hartnäckig in Abrede stellt, als er das Wort »verdammt« nicht gebraucht haben will. Sarah Bell ist sehr ergriffen, als sie in die Zeugenloge tritt, wendet der Angeklagte die Augen ab und scheint sehr bewegt. Nur hin und wieder wirft er einen verstohlenen Blick auf die Zeugin, die dann jedes Mal zu erschrecken scheint. Sie erzählt, dass der Angeklagte sie ungeachtet des Verbotes bisweilen nachmittags, bisweilen abends besucht und dass Mr. Plow ihr deshalb gekündigt hat. Auf die Frage, ob Angeklagter ihr die Ehe versprochen und ob sie die Einwilligung ihrer Mutter nachgesucht habe, erklärt sie, dies sei ihre Privatangelegenheit. Als sie von Tremorton abzog, begleitete sie der Angeklagte nach ihrer Heimat, blieb 2 oder 3 Tage dort, und sie hat ihn erst Sonntag, den 1. März, wiedergesehen, aber Briefe mit ihm gewechselt. Sie erzählte ihm damals, Jane Smith habe Klatschereien gemacht, und er entgegnete, er werde sich rächen, wenn Sarah nicht wieder nach Tremorton zurückkäme. Inzwischen fand Sarah einen guten Dienst in der Nähe von York, und dort besuchte er sie am 1. März. Er fragte nach den Briefen, die sie von ihm erhalten hatte. Sie brachte sie ihm, er nahm einige heraus und gab die anderen zurück. Dann stellte er ihr die Briefe zu, die er von ihr empfangen. Sie glaubte, er wolle das Verhältnis abbrechen, er schenkte ihr aber gleich darauf ein Medaillon mit der Bitte, es zu seinem Andenken zu tragen, sprach auch einige unverständliche Worte von Rache, ließ sich aber auf ihre Frage, was er damit meine, nicht weiter aus. Sie fragte ihn, wie es bei Plows gehe. Er entgegnete, sie seien wohl auf. Mary habe nicht mit ihm gesprochen. Sie fragte weiter, ob Jane mit ihm gesprochen habe. Er antwortete, mit dieser wolle er nicht sprechen. Er bat sie wiederholt und dringend, wieder nach Tremorton zu ziehen. Sie lehnte dies aber ab, da sie einen guten Dienst hatte. Sie schieden, im besten Einvernehmen. Die Briefe, die er an seine Geliebte geschrieben, zeigten nun allerdings, wie tief er sich einerseits von Mr. Plow gekränkt fühlte und wie schmerzlich es ihm andererseits war, dass er Sarah nicht mehr täglich sehen konnte. Im September 1867, also bevor ihr der Dienst gekündigt worden war, rät er ihr, nicht zu ziehen, sondern Mr. Plow zu sagen, sie wolle den Verkehr mit ihm abbrechen, denn ein rollender Stein bewächst nicht mit Moos. Wenn sie aber doch fortziehen will, so soll sie ihn vergessen. Ich denke, du wirst es können, wenn du in neue Gesellschaft kommst und neue Gesichter siehst. Ich will dich nur noch einmal sehen, und wenn du dann sagen wirst, ich will, so will ich dasselbe sagen. Ich weiß, dass das für mich eine härtere Aufgabe ist als für dich, und so weiter. Am 7. November schreibt er unter anderem, ich wünschte, du wärest wieder in Tremorton, dann könnte ich noch einmal glücklich sein. Jetzt bin ich unglücklich. Wir haben uns trennen müssen, weil wir zu ehrenhaft und aufrichtig gewesen sind. Mein Blut siedet, wenn ich an das Unrecht denke, das Mr. und Mrs. Plow uns zugefügt haben. Ich will ihnen niemals vergeben, denn sie haben unser Glück zerstört. Unter dem 12. November schildert er eine sehr unliebsame Unterredung, die zwischen ihm und den Plowschen Eheleuten stattgefunden hat. Er nannte uns unchristlich und sprach von dir, als wärest du kein anständiges Mädchen. Aber wenn du nicht wieder nach Tremorton oder innerhalb einer Meile davonkommst, so werde ich das Mädchen rächen, das ich liebe. Wichtig ist der nächste Brief vom 19. November, da aus demselben hervorgeht, dass seine Rachegedanken damals noch nicht so blutiger Art waren. Nachdem er von Mr. und Mrs. Plow und Jane Smith, der Verräterin, gesprochen, fährt er fort. Er und sein Weib und die Verräterin haben unser Glück vernichtet. Und wenn dieses Glück nicht erneuert werden kann, so werden sie es bereuen, denn ich werde Janes Geheimnis in ganz Tremorton offenbaren, und wir werden nicht die Einzigen sein, die da leiden. Nein, die Verräterin soll leiden, wie es recht ist. Sarah ermahnt ihn in einem Briefe vom 21. November zu bedenken, wessen die Rache sei, und tröstet ihn. Es werde ja alles noch gut werden. In einem anderen Briefe ohne Datum heißt es, »Bitte, lieber, tue nicht, wie du gesagt hast. Es macht mich so unglücklich zu denken, dass du zornig bist. Ich kann nicht sagen, wie.« Endlich schreibt der Angeklagte am 2. März Folgendes, nachdem er von seiner Geliebten Abschied genommen, ehe er von York nach Tremorton zurückfährt. »Ewig, geliebte Sarah, ich stehe im Begriff, York zu verlassen, aber mit sehr traurigem Herzen. Mein Herz ist fast gebrochen für dich.« Du treueste der Weiber, das Leben ist ein Elend für mich, wenn ich von dir getrennt bin. Ich schreibe nahe bei deiner Wohnung. Wenn alles gut geht, denke ich, um 3 Uhr zu Hause zu sein. Bitte, trage das Medaillon mit deinem eigenen lieben Bilde zum Andenken an mich, da ich dich liebe und anbete. Bete für mich, denn ich bin ein verworfener Sünder. Ich bin zur Verzweiflung getrieben, alles durch einen Geistlichen, aber ich habe dich immer geliebt. Nun guten Morgen, meine ewig teure Sarah. Ich bleibe für immer dein Miles Weatherhill.
Gott segne dich.
Nach Verlesung der Briefe erklärt der Angeklagte, er habe an Sarah keine Fragen zu richten. Mit den Drohungen, sich rächen zu wollen, habe er stets nur gemeint, dass er Janes Geheimnis offenbaren wolle. Zum Schlusse der Verhandlung erbittet er noch einmal das Wort. In ziemlich ruhiger Weise gibt er an, wie ihn das Verbot des Verkehrs zwischen ihm und Sarah verletzt habe, da er sich der Ehrenhaftigkeit seiner Absichten bewusst gewesen sei und Mr. Plow dieselbe auch anerkannt habe, und wie er, seit durch Janes Verrat der geheime Verkehr zwischen ihnen unterbrochen worden sei, auf dem Wege zum Verderben gewesen sei. Er schließt mit den Worten:
»Ich will sterben wie ein Hund, aber nach alledem freut es mich, dass Mr. und Mrs. Plow nicht tot sind. Ich hoffe, sie werden mir verzeihen.«
Er wird darauf vor das Schwurgericht zu Manchester verwiesen und nimmt von Sarah in herzlicher und ergreifender Weise Abschied. Sie tritt zu ihm heran, umarmt und küsst ihn. Die schwurgerichtliche Verhandlung fand am 14. März statt, nachdem tags zuvor auch Mr. Plow seinen Wunden erlegen war. Sie bietet nichts Neues von Interesse dar. Sarah Bell bekundet noch, dass er, als sie am Abende des 1. März nach einem Spaziergange voneinander Abschied nahmen, leise das Wort Rache aussprach. Am Abend des 2. März, etwa eine Stunde vor der Tat, kaufte er von einem Büchsenmacher zu Tremorden Pulver, Kugeln und Zündhütchen. Bald darauf traf er einen Bekannten auf der Straße, gegen den er unter anderem äußerte, er könnte ein glücklicher Mann sein, wenn jenes Mädchen in Tremorden wäre. Der Verteidiger macht einen schwachen Versuch, ihn vor dem Tode durch Henkers Hand zu retten, indem er den Geschworenen vorstellt, die ganze Art der Ausführung des Verbrechens beweise seinen Wahnsinn, denn der Angeklagte sei in fast theatralischer Art mit einem Gürtel voll Pistolen und einer Art ausgezogen, um eine arme Dirne zu morden. Der Vorsitzende aber hielt den Geschworenen vor, welche Gefahren aus einer solchen Anschauung für die Gesellschaft entspringen würden, und erklärt, er vermöge nichts zu finden, was dem Wahrspruche auf schuldig entgegenstehen könnte. Die Geschworenen sprachen denn auch fast ohne Beratung das schuldig aus, und der Angeklagte hörte vollkommen ruhig, wie er sich während der ganzen Sitzung gezeigt hatte, sein Todesurteil. Wir bezweifeln die Gerechtigkeit dieses Spruches keineswegs. Der Angeklagte war nichts weniger als wahnsinnig. Selbst während der Tat hatte er einen gewissen Grad kaltblütiger Überlegung bewahrt. Er schlug nicht in blinder Wut um sich. Er tat den beiden Mädchen, die mit ihm rangen, ihn bei den Haaren gepackt hielten, ihm die Axt entwanden, kein Leid. Er wollte, wie er zu Margareth Bell vor dem furchtbar brutalen Angriffe gegen die hilflose Wöchnerin Mrs. Plow sagte, niemand etwas tun, der ihm nichts getan habe. Er ließ sich widerstandslos verhaften und zeigte unmittelbar darauf nicht die mindesten Spuren von Erregtheit. Und doch bleibt der Fall ein psychologisches Rätsel. Verbrechen aus gekränktem Ehrgeiz sind nicht selten. Die Kränkung aber, um die es sich hier handelte, wenn eine solche überhaupt vorlag, war 4 Monate vor der Tat erfolgt. Unglückliche Liebe hat schon zu allen Zeiten Verbrechen veranlasst. Weatherhill hatte aber noch am Tage vor der Tat sich überzeugt, dass seine Geliebte mit alter Treue an ihm hing. Er stand mit ihr in lebhaftem Briefwechsel. Sie hatte eine gute Stelle gefunden, eine Eisenbahnfahrt von wenigen Stunden genügte, ein Wiedersehen jederzeit zu ermöglichen. Es ist aber unverkennbar, dass einerseits der Kummer, seine Geliebte nicht täglich sehen zu können, andererseits der Gedanke gegenüber seinen ehrenhaften Absichten und seinem offenen, selbst von Mr. Plow lobend anerkannten Auftreten, habe dieser Letztere ungerecht gegen ihn und Sarah gehandelt, fortwährend an ihm genagt hat, und sein Hass gegen die Verräterin Jane Smith ist unter diesen Umständen erklärlich. Ob gerade das Glück des Beisammenseins am Tage vor der Tat ihn den Schmerz, Sarah nicht in seiner unmittelbaren Nähe zu wissen, doppelt fühlbar gemacht, ob er den Vorsatz blutiger Rache schon vor der Reise gefasst und diese nur unternommen hatte, um von Sarah Abschied zu nehmen, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls aber bietet die grauenvolle Tat ein erschreckendes Beispiel, wie wenig unter Umständen dazugehört, einen ruhigen, nicht ungebildeten, bis dahin vorwurfsfreien Menschen zum grausamsten Mörder umzuwandeln. Die Schlussszene des blutigen Trauerspiels erfolgte am 4. April, also nicht volle 5 Wochen nach der Tat, vor dem New Bailey-Gefängnis zu Manchester, wo Weatherhill zusammen mit einem Irländer Fetherty, welcher seine Geliebte ermordet hatte, vom Leben zum Tode gebracht wurde. Auf ein nach der Verurteilung aufgetauchtes Gerücht, dass in Weatherhills Familie durch mehrere Generationen Fälle von Wahnsinn vorgekommen seien, scheint von keiner Seite näher eingegangen worden zu sein. Und so allgemein war nicht nur die Überzeugung von der Schuld des Verurteilten, sondern auch die Erbittung, welche die brutale Grausamkeit der Tat hervorgerufen hatte, dass ausnahmsweise von niemand ein Gnadengesuch an den Minister des Innern gerichtet worden war. Etwa 20.000 bis 25.000 Menschen hatten sich, teilweise aus weiter Ferne, schon viele Stunden vor der Hinrichtung auf dem Platze vor dem Schafott versammelt, unter denen anfangs wohl die in solchen Fällen in England stets vorkommenden Ausbrüche von Roheit stattfanden, die aber später mehr als gewöhnlich von dem furchtbaren Ernst der Sache ergriffen wurden und schließlich eine musterhafte Haltung bewahrten. Um 8 Uhr morgens waren die Vorbereitungen innerhalb des Gefängnisses beendet. Weatherhills Ruhe und Kaltblütigkeit während des Verlesens des Urteils und der Anlegung der Fesseln hatten selbst die Bewunderung des vielerprobten Henkers Carcraft erregt, welcher nachher erklärte, er habe in seiner langjährigen Erfahrung nie eine so kräftige, unbeugsame Entschlossenheit gesehen. Der Gefängnisgeistliche Mr. Kane berichtet, Weatherhill habe aufrichtige Reue gezeigt und die Gerechtigkeit des Urteils anerkannt. Um 8 Uhr öffneten sich die Tore des Gefängnisses. Zuerst bestieg Fetherty, dann Weatherhill, jeder von einem Geistlichen begleitet, das Schafott. Beide waren vollkommen gefasst, Weatherhill totenblass, ohne Zeichen von Schwäche, obschon andererseits sein ganzes Benehmen nicht den Berichten entsprach, die über seine unmenschliche Gefühllosigkeit in Umlauf gesetzt waren. Er hatte gebeten, eine Agende in der Hand halten zu dürfen, die nach der Tat bei ihm gefunden war, und sein Wunsch war erfüllt worden. Weder er noch sein Todesgenosse machten einen Versuch, zum Volke zu sprechen. Carcraft verließ die Plattform, und im nächsten Augenblicke schwebten beide Körper in der Luft. Noch einige krampfhafte Zuckungen, und dann war alles vorüber.